Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch mit uns beten. Ja, großer Gott, dir gebührt alle Lob und alle Ehre. Wir danken dir für deine Güte, danken dir für deine guten Gaben, danken dir, dass du uns Leben gegeben hast, dass du uns gewollt und geschaffen hast und danken dir, dass du selber dich uns geschenkt hast und du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und du das größte Geschenk für uns bist. Wir danken dir auch für dein Wort und bitten dich, dass du hilfst bei allem Reden und Hören, dass du uns die richtigen Herzen gibst, es aufzunehmen, ja, uns, du uns Konzentration und Kraft schenkst. Bitte sei du gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir dich bitten dürfen und danke, dass es auf dein Wirken ankommt. Amen. Ja, wir feiern heute Erntedank. Sieht wunderschön aus, was hier alles vorne steht. Und es kommt alles von Gott. Wir freuen uns über Gott, über seine Versorgung, die wirklich nicht selbstverständlich ist. Und wir danken ihm dafür, weil es von ihm kommt. Und wir danken ihm, das tun wir, weil wir Gott kennen. Andere tun das nicht, weil sie kennen Gott nicht. Und trotzdem haben wir alle zusammen mit den gleichen Dingen zu tun. Wir alle zusammen haben einen gemeinsamen Lebensraum. Wir essen das gleiche Essen, wohnen in denselben Häusern, arbeiten in denselben Berufen und haben von der Art her den gleichen Körper. Aber unsere Perspektive ist anders. Für manche ist die Natur Schöpfung Gottes, für andere Produkt des Zufalls. Für manche ist der Beruf Berufung, für andere notwendiges Elend. Manche gehen auch davon aus, dass diese Welt hier alles ist. Andere bestehen darauf, nein, wir müssen bei allem von Gott her denken. Wir haben einen gemeinsamen Lebensraum, wir leben zusammen in dieser Welt, Christen und Nicht-Christen. Aber unsere Perspektiven unterscheiden sich, auch wenn es um dieselben Dinge geht. Um dieses Phänomen soll es heute gehen. In der Predigt, die ich überschrieben habe mit Himmelsbürger, ihre Vorbilder und das Leben in dieser Welt. Wir sind immer noch im Philipperbrief. Paulus erzählt eigentlich die ganze Zeit von Jesus. Und er hat in Kapitel 3 mit einer Argumentation begonnen, die jetzt in den letzten Versen, die wir letzte Woche besprochen haben, zum Abschluss gekommen ist. Und das Ganze fasst er jetzt nochmal zusammen und spitzt es darauf zu, warum und wozu er all das den Philippern geschrieben hat. Also am Anfang hatte Paulus die Philipper zur Freude an Jesus aufgerufen. Freut euch über Jesus. Und sie sind bedroht von ihr Lehrern, die so leben, als käme es auf menschliche Vorzüge an. Und das steht der Freude über Jesus im Weg. Und Paulus sagt, genau diese menschlichen Vorzüge, das habe ich aufgegeben, als ich Christ wurde. Und ich fand damit den Hauptgewinn. Das Größte, was es im Leben gibt, der nicht zu toppen ist. Und dann, das hatten wir letzte Woche, nur weil ich mit Jesus schon das Entscheidende im Leben habe, heißt das noch nicht, dass ich schon da bin, wo ich sein soll. Aber es ist mein Ziel, Gottes Herrlichkeit zu erreichen, die mir mit Jesus aus der Ewigkeit entgegengekommen ist. Und heute spitzt Paulus das auf die Philipper zu. Sie sind Himmelsbürger, sie brauchen Vorbilder und das Leben in dieser Welt ist nicht so einfach. Ich lese die Verse einmal am Stück vor aus Philipper 3, Vers 17 bis 21. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Lasst uns mit dem ersten Vers beginnen. Vers 17, den ich überschrieben habe mit alles nachmachen. Da sagt Paulus, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also ihr miteinander, macht es mir nach. Es ist möglich, so zu leben, wie ich es vorher geschrieben habe. Und da ich gerade nicht bei euch bin, schaut, wer bei euch so lebt, wie ihr es von mir kennt, die Prinzipien sind die gleichen. Also Paulus fordert die Philipper auf, sich lebendige Vorbilder zu suchen. Sie sollen an konkreten Menschen sehen, wie man lebt, was er ihnen geschrieben hat. Und das wusste man schon in der Antike. Auch Lehrer damals haben das schon gesagt. Menschen lernen dadurch, dass sie es bei anderen sehen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, heißt es. Vor allem ein Vorbild sagt mehr als 1000 Worte. Manches kann man ausführlich erklären, wie man was macht. Wenn man es einmal vormacht, weiß der andere direkt schon mehr. Paulus weiß, was ich vermitteln will, dafür reichen meine Worte allein nicht. Die christliche Botschaft kann nur durch Menschen, die man anfassen kann, mitgeteilt werden. Und dabei geht es Paulus nicht darum, macht mir alles nach, weil ich so toll bin, sondern seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin, wie er es in 1. Korinther mal sagt. Wobei Paulus benutzt hier tatsächlich gar nicht das Wort Nachahmer, sondern das Wort Mitnachahmer. Also sein zusammengesetztes Wort. Im Griechischen sagt er einfach, seid meine Mitnachahmer. Und das kann man auf zwei unterschiedliche Weisen verstehen. Also entweder ihr sollt miteinander meine Nachahmer sein. So übersetzen es die meisten. Aber es kann auch heißen, ahmt mit mir jemanden nach. Ich ahme Jesus nach. Kommt, ahmt Jesus mit mir zusammen nach. Seid meine Mitnachahmer. Und vom Kontext des ganzen Briefes, denke ich, meint Paulus hier dieses Zweite. Seid gemeinsam mit mir Nachahmer. Denn Paulus hatte im Christushymnus Kapitel 2 Jesu Erniedrigung, Jesu Hingabe, Jesu Liebe so plastisch und so schön ausgeführt. Und auch wie Jesus dann erhöht wurde. Und dann Kapitel 3 hat Paulus von sich erzählt, wie diese Tatsache sein Leben umgekrempelt hat. Was ihm Gewinn war, wurde ihm Verlust, weil er erkannte, Jesus ist so viel mehr. Auch wenn das Selbsthingabe und Leiden bedeutet, aber am Ende werde ich mit ihm erhöht und beschenkt. Und jetzt sagt er, so wie ich Jesus nachgemacht habe, ich habe es euch vorgemacht, jetzt seid ihr dran, ahmt mit mir zusammen Jesus nach. Also was Paulus von Jesus erzählt und was er dann von sich erzählt, das sollen die Philipper alles nachmachen. Wie machen sie das? Möglichst genau auch das machen, was Paulus gemacht hat, oder? Paulus gab etwas auf seine Vorzüge als Jude. Er dachte, dadurch, dass er Jude ist, gehört er zu Gott. Durch Jesus erkannte er, das ist nicht alles. Das stimmt so nicht. Es geht um mehr. Das heißt, die Philipper sollen auch nichts auf ihre Vorzüge als Juden geben. Aber sie waren keine Juden. Vielleicht Einzelne. Die Christen in Philippi, das waren vor allem Römer und Griechen. Also zu meinen, dass weil sie Juden sind, sie automatisch zu Gott gehören, das ging nicht. Sie waren keine Juden. Und da müssen sie jetzt überlegen, was Paulus geschrieben hat. Was genau bedeutet das für uns? Wenn wir ihm alles nachmachen sollen, muss es da um eine grundsätzlichere Sache gehen. Irgendetwas, das wir und letztlich alle Menschen anwenden können, egal welche Weltanschauung wir bisher hatten, egal wo wir herkommen und egal was wir sonst so mitbringen als Menschen. Von der Auseinandersetzung mit den Texten davor, glaube ich, ist Folgendes die grundsätzlichere Dimension, die hier drin steckt. Wir Menschen meinen, wir bringen von alleine genug mit für dieses Leben. Alles, worum es im Leben geht, Alles, was kostbar ist in diesem Leben. Ich, meine Gruppe oder wir alle zusammen, wir tragen in uns die Fähigkeit, es in unser Leben zu bringen. Und manche meinen, sie schaffen es, andere zerbrechen daran. Aber gehen trotzdem davon aus, dass das Entscheidende im Leben von Menschen kommt. Was wird es bei den Philippern gewesen sein? Das Jude sein nicht, was dann? Was denken sie, das und das bringt mir alles, worauf es im Leben ankommt? Die Stadt Philippi lag in Griechenland, wurde aber direkt von Rom verwaltet. Es war eine prestigeträchtige Stadt mit starken Verbindungen zu Rom. Darauf konnten sie viel geben. Es gab ihnen Sicherheit. Sie wussten, dass sie das stabilste und mächtigste Regierungssystem auf ihrer Seite hatten, noch dazu mit den fähigsten Staatsmännern in ihren Reihen. Sie könnten sich auf den Götterkult etwas einbilden, der damals von allen gelebt wurde. Darauf so viele Götter zu haben und jeden für einen eigenen Bereich. Super. Vielleicht waren sie auf ihre hohe Bildung stolz. Griechenland, das Land mit den klügsten Männern der Welt. Überhaupt gehörten sie zum Gipfel der Zivilisation, wirtschaftlich und moralisch weit fortgeschritten. Das alles waren tolle Dinge. Wie kann man da meinen, dass sie noch etwas anderes oder jemand anderen brauchen? Vor allem brauchen sie sicher keinen Gott von einem Volk, das Rom seit 100 Jahren beherrschte. Und erst recht brauchen sie keinen sogenannten Messias, der am Kreuz gestorben ist. Nein, wer ernsthaft Philipper sein wollte, für den kam das nicht in Frage. Die Christen in Philippi waren da und mussten da und sollten da anderer Meinung sein. Paulus hatte ihnen von sich erzählt, was immer mir Gewinn war, ich hielt es für Verlust, weil Jesus es so sehr toppt. Und jetzt nehmt mich als Vorbild und lasst euch motivieren und anleiten für die Fragen in eurem Leben. Und auch wir können uns das fragen. Wie verhalte ich mich zu den Dingen, die für einen Christen nicht das Wichtigste im Leben sind, sie trotzdem gut sind, aber sie in unserer Gesellschaft einen Stellenwert haben, den sie nicht haben dürfen? Und da tun sich uns Fragen auf, durch die wir ohne anschauliche Vorbilder, glaube ich, nicht richtig durchnavigieren können. Zum Beispiel, wie nehme ich als Christ meine Arbeit ernst, ohne doch immer wieder dazu zu tendieren, dass ich mich darüber definiere, was ich leiste? Was sage ich meinen Kindern, wenn ich nicht mit dem übereinstimme, was sie in der Schule lernen? Wie besitze ich etwas, ohne zu meinen, dass darin meine Sicherheit und mein Komfort hängt? Wie achte ich Menschen, die Toleranz fordern, aber selbst oft so intolerant sind? Wie achte ich sie höher als mich selbst? Oder die Frage, welche Verantwortung haben wir für die Schöpfung, von der alle sagen, dass wir sie retten müssen? Wir müssen uns an Jesus orientieren und wir müssen uns an denen orientieren, die schon länger mit der Gesinnung von Jesus ihr Leben navigieren. Michael Herbst hat mal in einer Predigt zu diesem Text Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es gibt gute Vorbilder, es gibt Menschen in der Gemeinde, es gibt Mentorinnen und Coaches, die helfen mir, weil sie mit ihrem Leben zu zeigen versuchen, wie man die vielen Unterscheidungen im Alltag trifft. Sie sind nie unfehlbar, aber auch daran, wie sie mit Schuld und Scheitern umgehen, zeigen sie, was es bedeutet, den Pass der Herrschaft Gottes in der Tasche zu tragen. Gute Vorbilder haben und irgendwann für andere ein gutes Vorbild sein, das hilft in den komplizierten Unterscheidungen unseres Lebens. Nie nimmt es uns Entscheidungen ab, es gibt uns Orientierung. Deshalb such dir Vorbilder. Schau, wie sie ihr Alltag leben. Versuch davon, was mitzubekommen. Auch durch ganz normale Gespräche im Smalltalk über unser Leben. Vielleicht gibt es jemanden, der einen ähnlichen Beruf hat wie du, vielleicht einen mit einer ähnlichen Familienkonstellation. Wie trifft sie, wie trifft er die vielen kleinen Entscheidungen und Unterscheidungen im Alltag? Wie redet er über seine Arbeit, über seine Hobbys, über seine Beziehungen? Wie nimmt er da Jesus mit rein? Wie orientiert er sich an Jesus? Wie benutzt er Bibelverse, um Entscheidungen zu treffen? Wir brauchen das. Wir brauchen Vorbilder, die uns dabei helfen. Und sich Vorbilder zu nehmen, die klar mit Jesus leben, ist für Paulus hier ein großes Anliegen. Und das auch nochmal mehr wegen dem, was er als nächstes sagt. Denn es gibt etwas, das zu kurz greift. Und damit sind wir bei den nächsten zwei Versen. Was zu kurz greift. Vers 18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Also Paulus fordert dazu auf, ihm alles nachzumachen. Warum? Weil es so viele gibt, die anders leben. Sie leben entgegengesetzt dieser Botschaft vom gekreuzigten Messias. Und das macht Paulus traurig, sehr traurig. Vor allem, weil die Christen auch gefährdet sind davon. Und Paulus es schon oft gesagt hat. Paulus spricht hier von Feinden des Kreuzes Christi. Das klingt erstmal nach Nichtchristen, nach Leuten, die gegen alles Christliche etwas haben. Am Anfang von Kapitel 3 hatte Paulus die Philipper vor missionarisch aktiven Lehrern gewarnt. Sie gaben was auf ihre menschlichen Vorzüge und das auch in einem christlichen Gewand. Und dass sie nach außen hin Christen sind, wird daran deutlich, dass die Gefahr besteht, dass die Philipper sich von ihnen etwas sagen lassen könnten. Jedenfalls glaube ich, dass auch sie hier gemeint sind. Die offen sagen, wir sind keine Christen, sind hier auch gemeint. Auch die haben was gegen das Kreuz Christi. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die dazugehören, die sich nur Christen nennen, aber einem anderen Jesus folgen. Und das sehen wir auch daran, wenn wir überlegen, warum Paulus sie so nennt, wie er sie nennt. Er nennt sie Feinde des Kreuzes Christi. Also nicht einfach Feinde Jesu oder Feinde Jesu Christi oder Feinde Gottes, sondern Feinde des Kreuzes Christi. Und dann glaube ich, meint Paulus hier Menschen, die ablehnen, dass das Kreuz notwendig ist. Die ablehnen, dass das Kreuz notwendig ist, damit wir Menschen nachhaltig Gutes tun und Gutes erleben können. Und das Kreuz steht für den Tod des Messias, den Heilsbringer. Diese Menschen lehnen ab, dass Gott so handeln muss, wie er in Jesus gehandelt hat. Sie meinen, der Messias musste nicht sterben, denn das würde bedeuten, dass Gottes Gericht über Sünde wirklich ernst ist, auch über meine Sünde. Wenn Jesus am Kreuz für unsere Sünde starb, heißt das, dass Gott Sünde verurteilt und sie aus der Welt schaffen muss, um Segen und Heil zu bringen. Und dann ist das Kreuz Gottes, Kreuz Jesu, Gottes Angriff auf die Sünde des Menschen, ein Angriff auf alle Versuche, wo wir selbst und ohne Gott etwas aus unserem Leben und aus dieser Welt machen wollen. Das Kreuz ist ein Angriff auf all das, was wir vorhin hatten, von dem wir meinen, dass es unser Leben maximal lebenswert macht. Es ist ein Angriff auf alle unsere falschen Götter, auf Wohlstand, Bequemlichkeit, Genuss, Weltverbesserung. All das ist eben nicht das höchste Gut. Am Kreuz sehen wir, was das höchste Gut ist. Jesus. Weil nur Jesus vollkommen genug ist, dass Gott sagt, das reicht aus. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und Paulus sagt, es sind viele, die so wandeln und ihr Leben eben nicht vom Kreuz her definieren. Was auch verständlich ist, das kennen alle Menschen, weil all die falschen Götter, sie geben uns etwas. Und sie sind für uns oft sichtbar oder erreichbar. Und alle anderen machen es auch. Und wenn jemand so lebt und nie anders gelebt hat, Da sagt Paulus, Vers 19, deren Ende ist Verderben, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Also er sagt vier Dinge über die, die so leben. Und von diesen vier Dingen ähneln sich jeweils zwei. Es geht erstens darum, dass ihr Leben im Endgericht verurteilt wird, und es geht zweitens darum, dass ihnen ihr jetziges Wohl wichtiger ist als das Evangelium. Und Paulus führt das hier gar nicht groß aus. Er benutzt jeweils nur sehr wenige Worte dafür. Das macht es schwierig, das richtig zu interpretieren. Aber wir wollen auch nicht weniger festhalten als das, was da steht, und überlegen, was es bedeutet. Und Paulus sagt erstens, ihr Ende ist Verderben. Ihr Ende, das, wo sie mal ankommen werden, da gibt es nichts Gutes mehr. Da regiert der Tod, die Sünde und das Böse. Davor hatte Paulus von sich erzählt, dass er mit seinem Leben auf Gott und seine Herrlichkeit zielt. Da wird er irgendwann mal ankommen. Hier ist es das Gegenteil. Gott wird die Feinde des Kreuzes am Ende in einem Gericht verurteilen. Paulus sagt zweitens, ihr Gott ist der Bauch. Es gibt verschiedene Interpretationen, was Paulus damit meint. Ich würde das nicht allzu groß ausdeuten, sondern es erstmal als irgendeine Art der Ich-Bezogenheit verstehen. Ihnen ist das eigene Wohlbefinden, das irdische Leben, das Maß aller Dinge. Paulus sagt drittens, ihre Ehre ist in ihrer Schande. Auch das ist schwierig zu deuten. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang von der dritten zur ersten Aussage. Und zwar erwarten sie Schande, sie werden beschämt, wenn im Endgericht alles rauskommt, was sie falsch gemacht haben. Und davon haben sie viel bisher für ehrenvoll gehalten. Paulus sagt dann viertens, sie sinnen auf das Irdische. Und das passt dann, glaube ich, wiederum zur zweiten Aussage. Ihnen ist die Realität jenseits der himmlischen Wirklichkeit das Liebste. Sie wollen Gott möglichst raushalten und auch seine Schöpfung nicht als seine Schöpfung anerkennen. Und selbst wenn sie was mit einem Gott zu tun haben wollen, dann nur um irgendwas rein Menschliches zu bekommen. Sie sinnen auf das Irdische. So also beschreibt Paulus das Leben und die Erwartung von denen, die sich gegen das Kreuz Jesu stellen. Er ist da echt hart und es ist schockierend, das zu lesen und sich das vor Augen zu führen. Und dann kann man sich fragen, warum ist Paulus hier so scharf? Warum und wozu sagt er diese Dinge? Paulus sagt es erstens als Warnung und er sagt es aus Trauer. Er weint darüber und er sagt, worüber er weint, er teilt sich mit. Er teilt seine tiefe Trauer über das Leben dieser Menschen, bei denen so viel mehr Herrlichkeit Gottes sichtbar sein könnte und das für viele so viel besser enden würde, wenn sie Jesu Kreuz akzeptieren würden. Und für ihn ist das nichts, was er sich ausgedacht hat, sondern etwas, wo er weiß, Gott urteilt so. Weil Gott das Gute liebt, aber das Böse hasst. Und deshalb warnt er davor. Er warnt davor, sich von so einem Lebenswandel beeinflussen zu lassen. Er warnt davor, das als Orientierung zu nehmen. Wenn Leuten dieses Leben hier das Wichtigste ist und sie zum Beispiel meinen, sich mit Geld alles kaufen zu müssen, das ist nicht das, wonach es uns verlangen muss. Das Kreuz ist Gottes Eingreifen, um zu zeigen, dass das, was wir sehen und das, was uns manchmal so viel gibt, nicht das Eigentliche ist, dass das nicht Gott sein kann. Wir brauchen mehr. Das, was uns vor Augen ist, das, was uns unmittelbar zufriedenstellt, das, was nur wir wollen, das greift zu kurz. Das greift zu kurz. Und das war der zweite Punkt. Und Paulus kommt jetzt wieder zu den Philippern. Ihnen sagt ihr oder eigentlich wir sind doch vom Himmel geprägt. Vom Himmel geprägt. Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wer zu Jesus gehört, ist Bürger des Himmels. Da hat er seine Rechte, da gehört er dazu. Vom Himmel ist er geprägt. Denn dort ist unser Herr und unser Heiland. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist mehr als diese Welt. Und was heißt es jetzt, dass dort im Himmel unser Bürgerrecht ist? Also wir haben die himmlische Staatsbürgerschaft, so wie wir auch die deutsche oder die ukrainische oder auch die iranische Staatsbürgerschaft haben. Was bedeutet das? Paulus formuliert das hier als Kontrast. Es gibt die irdisch Gesinnten, aber bei uns geht es um mehr. Wir sind mit dieser unsichtbaren Welt verbunden, in der Gott wohnt. Wir kennen Gott und wir sind bei ihm als Bürger registriert. Und wir sind bei ihm ausgestattet mit Pflichten und mit Rechten. Doch als Himmelsbürger, die wir Gott kennen, leben wir hier in der Fremde. Und das führt zu Konflikten und Spannungen, auch in uns. Wir haben einen gemeinsamen Lebensraum, aber was von all dem hier auf der Erde passt zu unserem Christsein? Was davon müssen wir meiden? Was davon ist aber auch unbedenklich, weil es letztendlich eine gemeinsame Schöpfung Gottes ist? Keine leichte Frage. Eine andere Frage ist, was erwarten wir von, oder was erwarten wir von unserer himmlischen Staatsbürgerschaft? Hier, Paulus, Vers 20, er sagt, wir erwarten, dass Jesus von dort als Retter auf diese Erde kommt. Wir erwarten, dass er das Gute mitbringt, das er verheißen hat. Wir erwarten, dass er Gerechtigkeit und ewiges Heil bringt. Wir erwarten, das erwarten wir vom Himmel, dass Gott den Himmel neu machen wird und dass er den Himmel, den neuen Himmel mit der neuen Erde vereint zu einer neuen, heilen Welt. Der Wohnort Gottes wieder vereint mit dem Ort, wo wir Menschen wohnen. Und dazu gehört dann auch das, was er in Vers 21 schreibt. Wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus als Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Gott verändert uns. Er arbeitet schon jetzt an unserem Charakter, aber das ist nicht alles. Mit seinen Fähigkeiten wird er sich auch unserem Körper annehmen. Mit allem, was da dranhängt. Arme, Beine, die Organe, alles. Unsere Körper sind niedrig, sind schwach, sie tun weh, sie funktionieren immer weniger, bis sie irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Aber wenn es nach Gott geht, heißt das, ich werde euch euren Körper neu machen. Aus euren niedrigen Leibern werde ich herrliche Leiber machen. In 1. Korinther 15 beschreibt Paulus diesen erneuerten Körper als unsterblich, als herrlich, kräftig und als vom Geist geleitet. Also als Christen erwarten wir ein neues körperliches Leben, aber ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Schwäche, ohne sündiges Verlangen. Und schon griechische Philosophen, wie zum Beispiel Platon, dachten, es wäre besser, grundsätzlich ganz ohne den Körper zu leben. Also die Seele lebt ohne diesen oft so nervigen Körper. Und das hat sich irgendwann in der Kirchengeschichte ins christliche Denken eingeschlichen. Aber das ist nicht die christliche Hoffnung. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann körperlos über den Wolken schweben. Es geht um ein Leben in einer neuen Schöpfung. Denn als Christen glauben wir an einen Gott, der auch diesen Körper und diese Welt einmal geschaffen hat. Und wir glauben, dass sein Sohn leibhaftig auferstanden ist. Nein, Gott ist nicht gegen all das, was er selbst geschaffen hat. Aber er weiß, es muss erneuert werden. Es muss umgestaltet werden. Und da sagt Gott, das werde ich tun. Und in Offenbarung 21 und 22, wenn man das liest, da wird das so wunderschön beschrieben, wie Gott alles neu machen wird. Und auch hier wird es deutlich, das und wie er es tun wird. Er wird es nicht nur nebenbei irgendwie halbherzig oder kräftemäßig eingeschränkt tun, sondern nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Mit der Kraft, mit der er sogar den Tod besiegt hat, wird er an jedem Teil unseres Körpers, an jede Zelle rangehen. Mit seinen starken und fähigen Fingern wird er an uns arbeiten und an einer neuen Welt. Und das ist eine so wunderschöne Perspektive. Es wird einmal alles besser werden, auch mit unseren Körpern. Der Krebs hat nicht das letzte Wort. Die Einschränkungen durch den Schlaganfall haben nicht das letzte Wort. Der Schnupfen, die Schmerzen, die Trägheit, das alles wird weg sein. Gott wird uns neue Körper schenken. Das gehört zu unserer christlichen Hoffnung, weil er diesen Körper geschaffen hat und weil Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Das ist eine Sache, wo wir als Christen eine andere Perspektive haben. Und auch bei so vielen anderen Sachen. Wir versuchen, Jesus alles nachzumachen. So wie er gelebt hat, sein Leben, sein Charakter auf das übertragen, auf unsere Zeit übertragen, auf die Fragen übertragen, die wir haben. Und dafür brauchen wir Menschen, die darin schon mehr Übung haben. Such dir einen Mentor, mit dem du überlegen kannst, was es heißt, in deinem Leben Jesus zu folgen. Wir wissen, was zu kurz greift. Die Perspektive ohne Gott. Die Perspektive ohne sein Gericht und ohne seine Gnade. Spätestens wenn wir sterben, greift das zu kurz. Was Gott uns dann schenken wird, prägt schon jetzt unser Leben und geschieht nach dem, was wir schon jetzt in unserem Leben haben. Wenn wir Jesus haben, wird einmal alles noch viel besser, wie es jetzt ist. Wir müssen hier nicht alles mitnehmen, wenn wir Jesus haben. Lebe schon jetzt, lebe vom Himmel geprägt. Amen. Wir wollen gleich zusammen Abendmahl feiern, bei dem letztendlich auch ganz viel davon aufgegriffen wird, von dem, was Paulus hier geschrieben hat. Ich lade uns ein, zusammen noch davor, jeder, der möchte, zu beten, in Stille zu kommen, zu überlegen, wer dieser Jesus für ihn ist, ihm zu danken, ihn zu loben, um Vergebung zu bitten und dann gemeinsam als Kinder Gottes diese guten Gaben feiern, die er uns geschenkt hat. Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen. Es wird dann auf dieser Seite beim Abendmahl in den großen Kelchen Traubensaft ausgeschenkt und auf dem mittleren Block und von euch aus in der rechte Block werden wir in den gleichen kleinen Kelchen Traubensaft verschenken. Ihr könnt dann während dem Lied gern noch tauschen. Aber jetzt lasst uns erst zusammen beten. Großer Gott, wir loben dich für das Wunder deiner Schöpfung. Wir loben dich für das Wunder deiner Neuschöpfung. Wir loben dich für deine Auferstehung. Danke, dass du unser Leben gewollt hast und du es in deiner Hand hast und du es so schön gemacht hast, es so reich gemacht hast und es erhältst und versorgst und du es einmal komplett umgestalten und neu machen wirst. Bitte hilf uns, dir hinzugeben, dir zu vertrauen in allem, in allen Schwierigkeiten in diesem Leben noch. Bitte hilf uns, Segen zu sein, einander zu lieben, Liebe anzunehmen. Und wir bitten dich für die, die dich noch nicht kennen, dass auch sie dich kennen und lieben lernen, dass du sie führst in deiner Geduld und Sanftmut. Und ja, wir bitten dich darum. Und dass du uns auch hilfst, ja grundsätzlich ein gutes Miteinander zu pflegen. Auch da, wo wir unterschiedliche Perspektiven haben, bitte hilf uns. Danke für deine Gnade, danke, dass du uns ja vergeben hast und aufgenommen hast als deine Kinder und als deine Bürger. Amen. Danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass du in uns deinen geliebten Sohn siehst. Wir freuen uns über dich und auf dich und
ja, freuen uns, dass wir einmal in Ewigkeit bei dir sein werden. Amen. Steht doch noch zum Segen auf, den ich euch von unserem Herrn Jesus, von unserem dreieinigen Gott weitergeben möchte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nehmt gerne noch einmal Platz, wir hören noch ein Postludium.